Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Heute spricht Erich Fischer zu Ihnen und sein Thema lautet: Drei richtungsweisende Ereignisse im Leben Jesu. Doch davor hören Sie noch ein Lied. Möge unser treuer Gott und Vater Sie durch diese Sendung ermutigen und neu stärken. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Stationen im Leben Jesu. Liebe Geschwister, unter diesem Thema möchte ich im Laufe meiner kommenden Predigteinsätze einige Situationen im Leben Jesu beleuchten. Den Blick dabei immer auf seinen Passionsweg gerichtet. Unter der Überschrift drei richtungsweisende Ereignisse will ich heute Morgen einmal ein wenig in die Auseinandersetzungen Jesu mit dem Teufel hineinleuchten. Auseinandersetzungen, welche sich einmal in der Wüste, danach auf der Zinne des Tempels und zuletzt auf einem hohen Berg zugetragen haben. Durch den bereits gelesenen Text aus dem Matthäusevangelium bestätigt, begegnen wir hier unserem Herrn und Heiland, der ja auf der einen Seite wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich ist, in einer dreifachen, klaren Entscheidung. Nicht, dass das Leben Jesu ansonsten frei von klaren Stellungnahmen gewesen wäre. Nein, im Gegenteil. Immer wieder aufs Neue musste er sich für den Passionsweg, für seine Passion, den Weg hin zum Kreuz entscheiden. Zum Beispiel, als er hinabstieg in den Jordan, um die von Johannes ausgerufene Taufe zur Buße zu empfangen. Er hatte diese Taufe nicht nötig. Er war ohne Sünde. Uns zugute stieg er ins Wasser. Freiwillig stellte er sich damit auf eine Stufe mit den Sündern. Oder als er den Judas Iskariot zum Jünger erwählte. Ihn in die Nachfolge berufen hieß für ihn das Kreuz wählen. Und noch eine dritte Entscheidung, wohl die gewaltigste in seinem kurzen Erdenleben, die traf er im Garten Gethsemane. Diese Entscheidung bedeutete wahrlich Ja zu sagen zum Tod am Kreuz. Wir sehen also, im Leben Jesu gab es verschiedene Zeiten, Stunden, Augenblicke, in denen er sich ganz bewusst für den Passionsweg entschied. Die wichtigste aber und sicherlich grundlegende Entscheidung, die traf Jesus ganz bestimmt hier in der Wüste. Was berechtigt zu dieser Annahme? Nun seht, der Herr kam unmittelbar von der Taufe im Jordan. Der Geist Gottes war in Form einer Taube auf ihn herabgekommen und er wurde durch seinen Vater mit den Worten bestätigt: Dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Mit dieser Bestätigung steht er jetzt unmittelbar vor dem Hinaustreten in die Welt. Sein Erlösungswerk, es konnte beginnen. Aber, und das lässt aufhorchen, nicht in die Öffentlichkeit führte ihn der Geist, nein, etwas ganz anderes lesen wir. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Es war also nicht die erste Handlung des Geistes, Jesus in die sündhafte, zu erlösende Welt zu schicken, sondern er führte ihn zuerst einmal hinaus aus der Welt und hinein in die Wüste. Das heißt, er führte ihn hinein in die Einsamkeit, hinein in die Abgeschiedenheit, hinein in die Stille. Warum wohl? Lasst mich versuchen, drei Antworten auf dieses Warum zu geben. Die erste Antwort: Was wahrhaft vom Geist ist, was geboren ist aus dem Geist, führt immer zuerst in die Stille. Alles, was sogleich in die hektische, unruhige, verdorbene Welt hinausstürmt, um nach einer Gotteserfahrung sogleich zu wirken, all das ist nicht wahre Geisteswirkung. Neubekehrte sollten dies unbedingt bedenken. Nein, vor der Arbeit, vor dem Zeugendienst, vor dem Predigtdienst, ja überhaupt vor jeglichem Dienst für den Herrn, muss zuerst die Vorbereitung stehen. Es ist der Geist von unten, der zur Eile mahnt, nicht der Geist von oben. Dieser Geist von unten will den Unerfahrenen von einer Unruhe in die nächste führen. Er will verhindern, dass eine tiefere Bindung zu Jesus entsteht. Das also mag der erste Grund sein, warum der Geist Gottes Jesus zuerst in die Wüste, zuerst in die Stille führte. Hier nun eine zweite Antwort auf diese Frage. Unser Text berichtet davon. Da heißt es, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf dass er vom Teufel versucht würde. Ja, musste unser Herr Jesus denn versucht werden? Als Gottes Sohn natürlich nicht. Doch bedenken wir, er war ja nicht nur wahrer Gottessohn, sondern auch wahrer Menschensohn. Und als solcher musste er versucht werden, in allem gleich wie wir, doch ohne Sünde, heißt es. Auch wenn wir durch unsere Bekehrung zu Gotteskindern geworden sind, so bleiben wir doch ganz Mensch. Und nun gilt, jede Gnadenerweisung muss zuerst erprobt werden. Das ist ja auch der Grund, warum wir Menschen oft gerade nach Segenserweisungen in ganz besondere innere und äußere Anfechtungen geraten. Gerade noch dürfte ich eine besondere Segnung erfahren und finde mich deshalb auf dem Höhenweg und bums, eine Prüfung folgt auf den Fuß. Eine Prüfung, die mich hineinziehen will in die Tiefe. Eben noch dürfte ich mich freuen und jubeln an Gottes Güte, doch es währt nicht lange, da ist mir wieder nach Tränen zumute. Erinnern wir uns? Gerade noch Gottes Bestätigung, du bist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Gerade noch bereit gemacht für den nächsten Schritt, den Beginn seines Erlösungswerkes Und gleich darauf folgt der Ruf hinein in die Einsamkeit, auf dass er versucht würde. Ja, liebe Geschwister, auch für den heiligen Menschensohn galt nach der Segnung hinein in die Prüfung. Und nun zur dritten Antwort auf diese Frage, warum der Geist Gottes Jesus zuerst in die Wüste und nicht sofort hinein in die Welt führte. Und ich denke, das dürfte wohl das Schwerste für ihn gewesen sein, auf das er vom Teufel versucht würde. Wir alle wissen, das Verderben der Welt wurzelt letztlich im Reiche Satans, in der Sünde. Der wahre Gottessohn kann den Teufel nicht überwinden und sein Erlösungswerk nicht beginnen, bevor er ihn nicht zuerst auch für sich selbst als wahrer Menschensohn überwunden hat. Denn dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstören, lesen wir im 1. Johannes 3, Vers 8. Will er ihn am Kreuz überwinden? Will er dort des Teufels Werke zerstören? Will er da die Macht Satans über die Sünde brechen? Dann muss er ihn schon hier in der Wüste für sich als wahrer Mensch überwinden. Und das geht durch Passion, nur durch persönliches Leiden. Er kam aus der Herrlichkeit des Himmels und jetzt hier auf Erden und dazu noch in der Einsamkeit der Wüste. Jetzt sieht er sich einer ersten Konfrontation mit dem Teufel ausgesetzt. Haben wir auch nur die geringste Ahnung, was das für ihn bedeutet haben muss? Es sollten ja im Laufe seines Lebens noch viele solcher Konfrontationen mit dem Fürsten dieser Welt folgen. Ich will nur zwei nennen, die im Garten Gethsemane und die am Kreuz auf Golgatha, wo ihm auch noch eine direkte Auseinandersetzung mit dem letzten Feind des Menschen, dem Tod, bevorstand. Doch zurück in die Wüste. Da steht er nun, Jesus, einsam, allein. Und dann sagt unser Text, und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn zuletzt. Beleuchten wir zuerst einmal kurz diese Zahl 40. In der Bibel wird diese Zahl immer wieder mit Übergangs- und Durchgangszeiten in Verbindung gebracht, welche zu neuen Aufgaben oder auch Leiden bereit machen soll. Mose zum Beispiel lebte 40 Jahre in Ägypten, bevor er das Verantwortungsbewusstsein für sein Volk merkte. Und gleich die erste Handlung aus eigenem Entschluss führte zum Tod eines Ägypters. In den nun folgenden 40 Jahren nahm Gott ihn in seine Erziehungsschule und erst danach, also mit 80 Jahren, war er bereit für die 40-jährige Wüstenwanderung. Doch diese wird in der Schrift ausdrücklich sowohl als Versuchungs- als auch als Strafzeit angekündigt. 5. Mose 8, Vers 2. Auch blieb er 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg Sinai, bevor er die Anweisungen Gottes zum Bau der Stiftshütte empfing. Die Zahl 40 gehörte auch sowohl zur Bußfrist für Ninive als auch zu den Regierungszeiten von David und Salomo. 40 Tage lang erschien auch Christus seinen Jüngern zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Wir sehen also, diese 40er Zeiten sind Buß- und Bewährungsfristen sowohl zur Zubereitung zu Neuem hin als auch für den Dienst und Leiden. Und in einer solchen Durchgangszeit sehen wir jetzt den Herrn Jesus stehen, arm und hungrig. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn zuletzt. Gewiss können wir diese Situation uns vorstellen und begreifen, dass ein gewisser, ja nennen wir es einmal, Schwächezustand bei Jesus eintrat. Und genau an diesem Punkt hakt nun Satan ein. Bestimmt hat er ihn schon eine ganze Weile belauert und nach einem günstigen Augenblick und einem rechten Anknüpfungspunkt gesucht. Auch wir sollten wissen, der Teufel wartet immer den richtigen Augenblick ab. Und er sucht sich in unserem Leben immer die besten Anknüpfungspunkte aus. Jede Versuchung geht nämlich auf innere Anknüpfungspunkte zurück. Und je mehr solcher Punkte wir ihm bieten, desto leichter hat er es anzugreifen. Jakobus schreibt dazu, ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Um solche Schwachstellen also weiß der Teufel. Nicht an unseren stärksten Stellen greift er an, sondern immer da, wo wir am leichtesten verwundbar sind. Das kann beim einen ein körperliches Gebrechen sein, beim anderen Not oder Depression. Nicht abgelebte Lieblingssünden gehören dazu. Und vorzüglich eignen sich auch sündhafte Gedankenspiele, denen wir gerne nachhängen, um nur einige zu nennen. Solche Stellen nutzt Satan, denn da kann er ganz bequem anknüpfen. Nun schaut, der Herr Jesus ist versucht worden in allem gleich wie wir, doch ohne Sünde, heißt es. Das heißt, ohne Sünde zu tun. Er kannte Hunger, oh ja. Er kannte auch Durst, ganz gewiss. Ja, er kannte sogar tiefe seelische Betrübnisse, sodass er weinte, wie am Grab des Lazarus. Genau diese Schwachstelle Hunger erkennt Satan bei Jesus und versucht sofort, sie für sich und seine Ziele zu nutzen. Er greift an. Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Bist du Gottes Sohn? So sprich, soll heißen, du, der du doch für dich in Anspruch nimmst, Gottes Sohn zu sein, stehst jetzt hungrig und schwach da. Es sollte für dich doch kein Problem darstellen. Sprich doch einfach, dass diese Steine zu Brot werden. Spüren wir den Unterton, mit dem Satan angreift? Ja, wird sich jetzt vielleicht so mancher fragen, wo liegt denn da eigentlich die Versuchung? Nun, ihr Lieben, zunächst müssen wir bedenken, dass es für Jesus ja wirklich im Bereich des Möglichen lag, der Aufforderung Satans nachzukommen. Er hätte aus Steinen Brot machen können, kein Problem. Aber gerade darin lag ja die Versuchung. Etwas im Angesicht des Feindes tun können, es aber doch um des Gehorsams willen nicht tun. Darin liegt die Anfechtung, zu wissen, ich könnte es tun, ich könnte ihn überzeugen, ich könnte es ihm beweisen, aber ich darf es nicht tun, ich habe vom Vater keinen Auftrag dazu. Es ist nicht sein Wille. Er wusste nämlich, einmal nur die Gottessohnschaft ohne den Auftrag des Vaters gebrauchen, einmal nur die eigene Machtfülle ausnutzen, einmal den Selbstweg beschreiten, das wäre der Weg des Ungehorsams. Einen solchen Weg hat immer zum Tod, nie zum Leben geführt. Und das wusste Jesus. Das war ja gerade auch die Erfahrung des ersten Adam. Er hatte nicht 10, nicht 20, nicht 30 Gebote übertreten. Nein, nur ein einziges Gebot. Einmal nur hatte er den Selbstweg gewählt, einmal nur den Willen Gottes missachtet. Und schon war's passiert. Die große Katastrophe war über ihn und die ganze Menschheit hereingebrochen. Das hatte der erste Adam getan. Das wollte der zweite Adam, Christus, auf keinen Fall wiederholen. Er wusste, wer Sünde tut, und wenn es nur ein einziges Mal ist, der ist der Sündeknecht. Wie leicht hätte sich Jesus Brot auf diese Art verschaffen können, aber er hatte vom Vater keinen Auftrag dazu. Nur der Teufel Der wollte es. Und welches war nun seine Speise? Jesu Speise? Speise, nach der es ihm vielleicht viel mehr verlangte? Er sagt es einmal selbst zu seinen Jüngern. Da heißt es im Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende seine Werke. Das also war seine Speise. Das war Jesu Speise, den Willen des Vaters tun. Nun wohl, der Mensch braucht Brot, braucht Nahrung. Das wissen wir alle. Und das wusste auch Jesus. Aber davon allein lebt er nicht. Wenn er auch Brot im Überfluss hätte, wie wir das haben, und dafür sollten wir unserem Herrn aufrichtig Dank sagen, wenn der Mensch also alles besitzt, was seinen physischen Leib erhält, bleibt aber dabei auf seinem Sündenweg, auf seinem selbsterwählten Weg, so bleibt er getrennt vom Herrn des Lebens. Aber auch das Umgekehrte gilt. Würde er als ein Jünger Christi buchstäblich verhungern, dann würde er trotzdem das ewige Leben ererben. Und deshalb wählte unser Heiland lieber den Hunger, lieber den Sterbensweg nach Gottes Wort und Willen, als satt zu sein in seinem eigenen Willen. Das ist der Sinn seines Wortes. Die soziale Frage hat Jesus dabei aber nie ausgeklammert. Erinnern wir uns? Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Geschwister, das dürfen, ja das müssen wir wörtlich nehmen und Stellung beziehen. Aber er hat hervorgehoben, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt. Das meint von Nahrung und materiellen Gütern für seinen physischen Leib, sondern dass er auch von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht, lebt. Denn dieses ernährt Seele und Geist. Und diese drei, Leib, Seele und Geist, gehören hier auf Erden nun einmal zusammen und müssen ernährt werden. Ganz überspitzt ausgedrückt bedeutet das, lieber arm, lieber hungernd, lieber sterben, wenn es nun Gottes Wille ist, denn das bedeutet Leben, als reich, satt und wohlhabend ohne Gott, denn das ist der Tod. Doch ihr Lieben, lebt in unseren Tagen ein sattes und rundum zufriedenes Christentum nicht sorglos nach diesem Prinzip? Ich bin reich, ich habe im Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und was ist die Folge? Sie lassen Gottesdienst Gottesdienst sein, verlassen die Gemeinde, verlassen die Versammlungen, Gebetsstunden sind nicht mehr wichtig, die stille Kammer zu Hause, der ruhende Pol im Umgang mit dem Allerhöchsten, der Ort, an dem man Kraft für den Alltag schöpft, darauf kann man letztendlich dann auch noch verzichten. Ich habe ja, was ich benötige. Welch ein Trugschluss, in dem die Christenheit heute lebt. Ihr Lieben, was wäre aus uns geworden, wenn Jesus damals der Aufforderung Satans nachgekommen und tatsächlich aus Steinen Brot gemacht hätte? Wenn dieser Selbstweg danach in seinem Leben immer so weiter und so weiter gegangen wäre, gewiss, die Welt hätte ihn vielleicht angebetet. Nöte wären beseitigt gewesen. Aber nicht eine einzige Seele wäre vom Tod zum Leben durchgedrungen. Aus Steinen Brot machen. Bleiben wir noch einen Augenblick bei diesem Gedanken. Satan forderte unseren Herrn doch nur auf, das zu tun, was einmal der Antichrist, sein großer Gegenspieler, tun wird. Dieser wird für Brot, sagen wir es einmal so, er wird für wirtschaftlichen Aufschwung sorgen. Die Welt wird sich von ihm, dem großen Humanisten und Sozialisten, berauschen und verführen lassen. Für viele wird es plötzlich wieder bergauf gehen und zuletzt wird es sein wie in den Tagen Noahs. Ja, ihr Leben, Endzeit bedeutet nicht unbedingt Hunger, Krieg und Katastrophe. Das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite beinhaltet volle Teller, volle Bäuche, Wohlstand, aber leere Herzen, genau wie den Tagen Noahs. Sie aßen, sie tranken, also Brot wird da sein, wenn vielleicht auch nicht für alle. Sie freiten und ließen sich freien, was ja an und für sich nichts Schlechtes ist. Doch jetzt kommt's. Und sie achteten es nicht. Das ist das Problem. Sie achteten es nicht. Geschwister, erlaubt mir die Frage, achten es denn die Menschen heute? Sind Sie unserem himmlischen Vater von Herzen dankbar? Sind wir, die wir uns heute Morgen hier versammeln, dankbar? Beten wir, Vater, segne diese Speise? Oder unser täglich Brot gib uns heute? Wie wenig Tischgebete gibt es doch heute, leider sogar unter Christen. Es ist ein Geschenk, dass wir das Brot noch haben, aber es besteht die Gefahr dabei, dass auch wir vor lauter Sattheit die Zeichen der Zeit nicht mehr achten. Nicht mehr achten, dass Jesu Kommen nahe ist. Vorbereitungen dazu, sie laufen auf vollen Touren. Wohlstand, Wohlstand über alles verspricht man uns, wenn nur die Globalisierungsideen mit all ihren Nebeneffekten beharrlich durchgezogen werden. Doch durch all die Wohlstandsversprechungen merken wir nicht mehr, dass der innere Mensch dabei leidet, verelendet, kaputt geht. Wenn wir mit offenen Augen unser Umfeld betrachten, wenn wir für unsere Nachbarn mehr als nur einen guten Tag, ein schönes Wetter heute und ein Auf Wiedersehen haben, wenn wir darüber hinaus aufmerksam die Medien verfolgen, dann muss uns auffallen, dass die innere Armut, die innere Not der Menschen unbeschreiblich ist. Aber bei aller Anteilnahme und Hilfe, wir dürfen nie vergessen, dies alles gehört zur Vorbereitungszeit für den starken Mann, der die soziale Frage lösen und Scheinfrieden und Scheinwohlstand einmal bringen wird. Was uns betrifft, wir sollten dem Herrn allezeit dankbar dafür sein, dass er einen anderen Weg gegangen ist, den Weg des Kreuzes. mit dem ganz anderen Ziel, dem Ziel, verlorene Seelen zu retten und sie mit Gott auf ewiglich zu versöhnen. Nein, der Mensch lebt wahrlich nicht vom Brot allein, aber ohne auch nicht, weil er dann verhungern würde. Doch die Wohlstandsgesellschaft, in der wir nur einmal leben, der sei gesagt, lebt nicht vom Brot allein. Dreimal greift Satan in unserem Text an. Dreimal wirft der Herr ihn zurück. Und wisst ihr wie? Nicht mit langen theologischen Diskussionen, sondern schlicht mit dem Wort, es steht geschrieben. Damit allein kämpft der Herr. Kommen wir nun zur zweiten, der insgesamt drei Versuchungen. Sie findet nicht mehr in der Wüste statt, sondern auf der Zinne des Tempels oder, wie Roger Libby in seinem Buch Der Messias im Tempel beschreibt, auf dem höchsten Punkt des Tempelbezirks. Fällt uns etwas auf? Der Fürst dieser Welt liebt es, die Menschen nicht nur in die geistliche Wüste zu führen, er liebt es auch, sich ans Heiligtum, ans Haus Gottes heranzumachen. In unserem Fall dem Tempel in Jerusalem. Hier an diesem Platz will Satan unserem Herrn weltliche Größe verleihen. Von diesem höchsten Punkt im Tempelbezirk soll er sich hinunterstürzen und damit seinen Vater im Himmel zur Erfüllung von Psalm 91 zwingen. Dort steht, er hat seinen Engeln über dir befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Nun, Gottes Sohn, wenn diese Aussage stimmt, Satan hat ja, wie wir wissen, von Anfang an Gottes Wort immer in Frage gestellt mit den Worten, sollte Gott gesagt haben. Sollte also Psalm 91 stimmen, dann spring doch. Wenn du deinem Vater im Himmel glaubst und vertraust, dann stürz dich doch hinunter. Es kann dir doch überhaupt nichts passieren. Er hat doch seinen Engeln Befehl gegeben, dich zu behüten. Sie sollen dich doch auf Händen tragen. Also los, wag es doch, spring doch. Nur ganz nebenbei, auch hier verfälscht Satan den Text aus Psalm 91, indem er beim Gedanken des Bewahrtwerdens den Zusatz auf allen deinen Wegen tunlichst weglässt. Doch zurück, wenn es tatsächlich gelänge, wenn der Teufel Jesu wirklich zum Springen überreden könnte, wie groß würde Jesus vor seinem Volk dastehen? Doch wollte Jesus sein Volk durch eine Show gewinnen? Wollte er gefeiert werden? Niemals. Wenn wir aber ein wenig den folgenden Zusammenhang bedenken, dann verstehen wir sicher etwas besser, worauf Satan eigentlich spekulierte. Einerseits sehnte sich das auserwählte Volk gerade in jener Zeit nach dem Messias. Andererseits trieb es, als die Zeit erfüllt war, den Herrn Jesus mit seiner ganzen Heilandsliebe in sein Eigentum. Wie war doch sein Herz erfüllt von Liebe? Wie war er tief bewegt? Nichts wollte er lieber, als dass Israel ihn erkennt. Und genau an diesen Seelenzustand knüpft Satan wiederum an. Vorher war es beim Hunger in der Wüste und jetzt ist es bei der Liebe zu Israel. Und so führte er ihn in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels. Wohl die, nach dem jüdischen Geschichtsschreiber Josephus Flavius, etwa 140 Meter hochliegende Südostecke des Tempelbezirks, direkt über dem Sitz des Sanhedrin. In seinem Buch Jüdische Alterstümer schreibt Flavius über diesen Platz, ich zitiere, über dem Tale, gemeint ist das Kidrontal, über dem Tale, welches so tief war, dass man, wenn man hinabsah, anfing schwindlig zu werden, war noch eine unermesslich hohe Halle erbaut. Er spricht hier von der königlichen Säulenhalle, sodass derjenige, der vom Dache dieser Halle aus beide Höhen zugleich mit seinem Auge erfassen wollte, schon vom Schwindel erfasst wurde, ehe noch sein Blick den Grund der ungeheuren Tiefe erreichen konnte. Zitat Ende. Und auf diesen schwindelerregend hohen Platz führt nun Satan den Herrn Jesus. Ein Sprung da hinunter, das wäre doch gleich zu Beginn seines Wirkens ein gewaltiges Zeichen für das erwartungsvolle Israel. Das würde Eindruck machen für das Volk. Einen gewaltigen Messias erwarteten sie ja ohnehin. Vergebung der Sünden soll er ihnen bringen und sie herrlich machen vor aller Welt. Das waren so die hauptsächlichsten Erwartungen des Volkes. Alle Banden sollen springen, besonders die äußeren der römischen Weltmacht. Deshalb spring doch, zeig dem Volk deine Macht. Einen armen, niedrigen, demütigen, sich selbst hingebenden und gar gekreuzigten, unter der Sünde zum Fluch gewordenen Messias, einen solchen Menschen will doch eh keiner. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das war die unzweideutige Antwort Jesu. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ihr Lieben, wie sollten wir für dieses klare Wort von Herzen dankbar sein? Dankbar, dass Jesus dem Ansinnen Satans nicht nachkam, dass er seine Absichten durchschaute. Dankbar, dass er ins Heiligtum, ins Allerheiligste als Lamm Gottes und wahrer hoher Priester einging. Dankbar, dass er den Dornenweg auf sich genommen und sein Blut um unseretwillen vergossen hatte. Aber trotz dieser gerade erhaltenen Abfuhr und Zurechtweisung, Satan gab nicht auf. Er wollte Jesus unter seinen Machtbereich bekommen. Und so versuchte er es noch ein drittes Mal. Wiederum führte er ihn, der Teufel, mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Jetzt erhöht der Teufel sein Angebot. Schau dich um, das alles sollst du haben, wenn du auf diese eine Bedingung eingehst. Falle vor mir nieder und bete mich an. Welch eine Dreistigkeit, welch eine Kühnheit. Weltliche Herrlichkeit war es, die er dem Herrn versprach. Nun, weltliche Macht zu besitzen, das war ja schon von alters her der Traum vieler Machthungriger. Sie zu besitzen war auch schon immer der Traum der Kirche. Der Griff nach weltlicher Macht war aber auch immer das Ende ihrer Licht- und Salzkraft. Sollte Jesus diesen Weg gehen? War es nicht schon elend genug und ein kolossaler Triumph Satans, dass die Kirche in dieser Weltzeit den Weg der äußeren Macht und Herrlichkeit gehen wollte, ja und auch gegangen ist? Wird es nicht elend genug sein, dass vielleicht schon bald ein Mensch auftreten wird, der in einer globalisierten Weltengemeinschaft alle Macht an sich reißen und dem Teufel alle Reiche und Nationen zu Füßen legen wird? Den Namen dieses Mächtigen, wir kennen ihn alle, Antichrist. Sein ganzes Wesen wird darin bestehen, der antichristlichen Menschheit alles weltliche Heil zu versprechen. Doch die gewaltigsten Gerichte, welche die Welt je erlebt hat, werden folgen. Und trotzdem, die Welt wird ihm huldigen, vor ihm niederfallen, ihn anbeten. All das wusste auch Jesus. Und wie mag sein Herz erzittert sein, ob einer solchen Unverschämtheit, die sich Satan da erlaubte, ihm die ganzen Reiche anzubieten. Er wusste doch um Psalm 2, Vers 8, wo es je nach Übersetzung heißt, bitte mich oder fordere von mir oder heische von mir und ich will dir die Völker, die Nationen zum Erbteil geben und der Weltenden zum Eigentum. Doch wer spricht denn diese Worte? Der Vater. Und in welchem Zusammenhang spricht er sie? In dem Zusammenhang, dass er seinem Sohn die Völker oder Nationen als Erbe zum Gericht geben wird. Denn nur einen Vers weiter sagt er, du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Aha, ein eisernes Zepter wird er ihm in seine durchbohrten Hände geben, womit er alle Macht des Antichristen und seiner gottlosen Reiche, die ihm Satan jetzt anbot, zerschlagen wird, wenn er sichtbar einmal auf dem Ölberg erscheint. Und nach diesem Triumph wird er Israel und die Völkerwelt im tausendjährigen Friedensreich regieren. Doch bis dieses verheißene Ziel eintreffen wird, heißt es für ihn, den Weg durch Schmerz, durch Leid, durch Hohn und Spott gehen, bis hin zum Tod am Kreuz. Und darum wiederum die klaren Worte Jesu, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Und schaut, jetzt heißt es, da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten die Engel zu ihm und dienten ihm. Womit sie ihm dienten, bleibt uns verborgen. Doch ist es vermessen zu mutmaßen, zunächst einmal durch Speise und Trank, ob seines Hungers, und Huldigung, ob seines davongetragenen Sieges. Noch ein drittes Mal wollen wir unserem Herrn aus tiefstem Herzen dankbar dafür sein, dass er den von seinem Vater vor Zeiten beschlossenen Kreuzes-, Auferstehungs- und Siegesweg gewählt hat und nicht auf Satans Lockungen eingegangen ist. Und gleichzeitig wollen wir darum beten, dass der Geist auch uns befähigt, in allen Lebenslagen den Vaterweg und nicht den Eigenweg zu wählen. Und dabei wollen wir nicht auf unsere kleine Kraft blicken, sondern stets auf Jesus und das, was er in unseren Herzen begonnen hat. Und das, was er einmal begonnen hat, das wird er gewisslich auch vollenden. Ihr Lieben, das bringt uns abschließend noch zu einem weiteren Punkt. Ich will nämlich diese Versuchungsgeschichte noch kurz aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Unser Herr Jesus Christus hat nämlich mit der Erwählung des Passionsweges auch gleichzeitig die drei Hauptsünden überwunden, die sozusagen als Wurzel in eines jedem Menschen Herz stecken. Zuerst die Fleischeslust. Jesus hungerte und es lag in seiner Hand, dieses natürliche Verlangen zu befriedigen. Davon haben wir gehört. In diesem Augenblick versuchte ihn Satan, aber dem Vater alleine war er gehorsam. Ihn zu dienen, das war im Herzen Jesu. Er geht den Geistesweg, wandelt im Geist und lässt sich nicht von der Fleischeslust, in diesem Fall vom Hunger, überwältigen. Auch für uns ist der Geistesweg der einzig richtige Weg, die Fleischeslust, mit der ja jeder von uns auf seine Art zu kämpfen hat, zu überwinden. In Galater 5, Vers 16 werden wir zu einem solchen Wandel aufgefordert. Paulus schreibt hier, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Wandelt im Geist. Nach der Fleischeslust die Augenlust. Gewaltig würde Jesus dastehen vor Israel, wenn er von den Zinnen des Tempels, von diesem höchsten Punkt im Tempelbezirk springen würde. Aber wiederum, Jesus geht einen anderen Weg, nämlich den untersten Weg, das heißt den Glaubensweg. Er schaut nicht auf das, was sichtbar und vergänglich vor ihm, vor seinen Augen liegt, sondern einzig und alleine auf das, was unsichtbar und ewig ist. Augenlust, ihr Lieben, eine notvolle Angelegenheit für jeden Menschen, denn unsere angeborene Neigung, Sünde anzuschauen und dabei nicht satt zu werden, ist groß in uns. In den Sprüchen Salomos können wir dazu das Wort lesen: Hölle und Abgrund werden nimmer voll. Das meint, Hölle und Abgrund bekommen nie genug. Und dann weiter: Und der Menschen Augen sind auch unersättlich. Ja, ihr Lieben, sie gieren nach immer mehr. Nur wenn der Geist unser Herz reinigen und heiligen kann, nur wenn wir bereit sind, koste es, was es wolle, den Glaubensweg zu gehen, nur dann wird der Geist uns auch befähigen, ein Überwinderleben zu führen. Solange wir aber unser äußeres und inneres Auge bewusst auf alles richten, was sündhaft ist, und solange wir all den angebotenen Schmutz, ganz gleich aus welcher Richtung er kommt, in uns begierig aufnehmen und wirken lassen, solange werden wir ganz gewiss kein Überwinderleben führen können. Ein bewusstes sich davon abwenden und ein Aufschauen auf Jesus ist unbedingt für jeden von uns vonnöten. Und eine dritte Wurzel im Herzen eines Menschen will ich noch streifen. Es ist das hofffertige Leben, das nach eigener Höhe strebt. Aber auch hier, unser Herr geht den umgekehrten Weg, den Selbstentäußerungsweg, wie Paulus es in Philipper 2, Vers 7 ausdrückt. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Das griechische Wort für entäußern ist keno, von kenos gleich leer. Es bedeutet schlicht leer machen, und zwar leer machen oder ausgeleert werden, so wie wenn ein Gefäß bis zum allerletzten Tropfen ausgegossen wird. In diesem Sinn hat sich Christus leer gemacht, ausgegossen, entäußert, bis zum Letzten. Er lässt sich ausleeren am Kreuz auf Golgatha. Er behält nichts, aber auch gar nichts für sich zurück, um uns, den Verlorenen, alles zu geben. Vergebung der Sünden, Frieden, Gerechtigkeit vor Gott. Um das zu erreichen, geht er den schweren Passionsweg. Hofffertiges Leben dagegen bedeutet ein Leben, das eigene Höhe sucht. Erfolg um jeden Preis, Größe und Geltung, doch das bedeutet ein Leben ohne Kreuz zu führen. Und das ist dem Wesen nach antichristlich. Je tiefer wir aber unser Leben in Christus, dem Gekreuzigten, verankert haben, je enger wir uns an Jesus anlehnen, desto gewisser wird sein Geist uns auch befähigen, den Weg der Selbstentäußerung zu gehen. Dies geschieht aber immer nur durch Zerbruch und Sterben des alten Menschen, des alten Ichs. Doch ein solcher Weg ist auch immer gepflastert mit tiefem Segen und tiefer innerer Freude. Hier auf Erden ist der Kreuzesweg, und doch beginnt schon der Weg zum ewigen Leben. Hier auf Erden muss gestorben werden, und doch ist es der Weg zur Herrlichkeit. Hier auf Erden ist buchstäblich der Teufel los, und doch muss er fliehen. Hier auf Erden steht die Hölle auf und beginnt doch schon der Himmel. Danken wir dem Herrn, dass er in seiner Kreuzeserwählung diesen dreifachen Weg der Überwindung gegangen ist. Und dann nimm dein eigenes Kreuz auf dich und folge ihm nach. Folge ihm nach auf dem Geistesweg, dem Glaubensweg und dem Selbstentäußerungsweg. Hindurch, durch viel Trübsal, aber immer, und dessen dürfen wir uns gewiss sein, immer himmelwärts. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Erich Fischer mit dem Thema »Drei richtungsweisende Ereignisse im Leben Jesu«. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch, eins unserer neuen DVDs und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!